they drew so many squares, but I see them nowhere. All I see are my people around me. Maybe it's time to leave, cause I don't know how we would still be here 100 years from now. When everybody knows that people always cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found a story that's yet to be told.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Sufjan von Bukahara. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Ja, schön, da zu sein.
Diese Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und da musst du entweder Fragen kurz beantworten, beziehungsweise Sätze beenden. Es okay. Geht los. Köln ist für mich...
Mein Zuhause.
Meine liebste Art zu reisen ist...
Gar nicht.
Karneval ist...
Übermorgen.
Bist du Fußballfan?
Nein.
Welches Instrument in deiner Band, in eurer Band, kannst du eigentlich nicht spielen?
Alle bis auf die, die ich spiele. Also ich kann keinen Kontrabass, keine Posaune, keine Geige spielen.
Okay. Gut, Milch ist für mich.
Milch? Mhm. Löst bei mir einen ganz schnellen Gang aufs Klo aus, weil ich nämlich laktoseintolerant bin.
Okay. Das letzte Konzert, auf dem ich war, war welches?
Unseres. Ich bin so der Konzertgänger, ja. Also, nee, tatsächlich, ja.
Okay. Und das nächste, auf das ich gehe und das nicht euers ist?
Noch nichts geplant.
Okay. Hornbad Meinberg ist?
Seit Jahren unser Ort, um aufzunehmen.
Wenn ich nicht Sänger von Bukahara wäre oder nicht in der Band wäre, was würdest du beruflich machen? Was würde dich reizen? Gibt's da was?
Was würde ich machen? Ey? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wahrscheinlich wäre ich sonst auch irgendwie was Handwerkliches, irgendwie hätte ich was gemacht oder so, oder sonst irgendwie Intensivstraftäter oder sowas. Oder revolutionär, irgendwas.
Okay, wir sprechen heute über ein Album, das am 24. Februar erscheint, Tales of the Tides heißt es. Und wir fangen vielleicht mal mit Hornbad Meinberg an. Oder mit dem Red Horn District, das ist nämlich der Ort, an dem ihr euer Album aufgenommen habt oder Teile des Albums. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick geben, was verbindet euch mit diesem Ort, wo das Album entstanden ist?
Und zwar war das, glaube ich, das ist bestimmt schon 5-6 Jahre her, haben wir ein Konzert in Detmold gehabt und mussten davor aber irgendwie noch was proben und haben dann über Musikerkollegen den Tipp bekommen, da ist um die Ecke im Grün ist so eine alte Mühle, die da einen Club reingebaut haben, ein Studio, und da könnt ihr mal anfragen. Und dann haben wir das gemacht und waren dann da irgendwie auch 2-3 Tage, haben da auch gepennt, haben den Besitzer da kennengelernt, den Jörg, und auch die ganzen Leute, die da im Studio sind. Und es war so geil. Also es war so, du gehst da halt raus und bist direkt an so einem Bächlein und im Grün und kannst laufen gehen. Und irgendwie ist dadurch eine Connection entstanden. Das heißt, wir haben noch unsere Probephasen vor der Tour immer gemacht und dann immer auch ein kleines Warm-up-Konzert und dann auch das erste Album aufgenommen und jetzt auch das zweite tatsächlich aufgenommen und haben mit den Leuten da eine ganz enge Verbindung und auch mit dem Ort. Das ist einfach irgendwie, ja, es ist geil, du bist im Studio und du gehst kurz ein, machst die Tür auf, eine rauchen und stehst halt mitten im Wald. Das ist irgendwie geil.
Wird das denn für die nächsten Alben auch ein Ort sein, wo ihr aufnehmen werdet, oder ist es?
Also, ich bin da immer sehr gerne, das jetzt erstmal will ich noch nicht über das nächste Album nachdenken, wir haben jetzt gerade das fertig gemacht, aber das ist immer geil da, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wieder da aufnehmen, ja.
Wir müssen über viele Sachen reden auf diesem Album, unter anderem über das Wort Flut, über Geschichten,
ja,
über Bäume, über die Natur, über den Menschen vor allem auch.
Ja.
Vielleicht fangen wir mit dem Titel an, Tales of the Tides, also eigentlich Geschichten der Gezeiten. Wie kam es zu dem Titel dieses Albums?
Das ist ja auch der Titel von dem ersten Song auf dem Album. Ja. Und da kam das irgendwann, meine Stimme ist übrigens ein bisschen belegt, ja. Aber da habe ich das einfach, kam das irgendwann im Text vor, dass dann in the Tales, also unsere Zukunft liegt in den Geschichten der Gezeiten und unsere Vergangenheit auch. Und irgendwie hat das so programmatisch das ganze Album zusammengefasst. Ich finde, es klingt ganz schön, man kann das grafisch gut aufarbeiten und irgendwie steckt das so den inhaltlichen Rahmen für das ganze Album. Also es sind alles kleine Geschichten, die alle irgendwie connected sind mit dem Thema Flut und Wasser und so weiter. Und dann war das in dem Moment, wo ich das dann in dem Text geschrieben habe, war es irgendwie sofort mir klar, so muss das Album heißen.
Vielleicht kommen wir mal zum ersten Song direkt. Tales of the Tides heißt er. Und was mir aufgefallen ist, was sich so ein bisschen durch das Album zieht, dass das Thema der Bäume, sage ich mal, sehr oft aufgenommen wird. Und eigentlich geht es auch um ein Vermissen der Bäume. Die Bäume sind ein Rückzugsort vielleicht auch und der verschwindet. Und gleichzeitig steigt aber auch die Flut oder durch die steigende Flut verschwinden diese Bäume auch. Wieso zieht sich dieses Thema bei euch durch das Album?
Also erstmal war ich schon immer ein ganz, ganz großer Fan von Bäumen. Also ganz klar, Wälder, ich bin auch im Land aufgewachsen und Bäume und Wälder waren immer die Natur, schlechthin. So, da hast du irgendwie Tiere gesehen und das war einfach so, du bist raus aus diesen ganzen Straßen und Häusern und Siedlungen und sowas und warst dann im Wald und das war für mich immer die Natur schlechthin. Und nur als Beispiel war ich tatsächlich dann jetzt an Weihnachten bei meinen Eltern, die da immer noch wohnen, und bin dann in diesen Wald gegangen, den ich wirklich auch mein Leben kenne, und da steht kein einziger fucking Baum mehr. Das ist natürlich jetzt, das sind die Borkenkäfer gerade. Aber du gehst da halt rein, das war immer so mein Rückzugsort, auch zum Nachdenken und sowas, und das ist halt einfach apokalyptisch, weil du gehst da rein und da steht kein Baum mehr. Das sieht aus, als wäre da irgendwie Gift ausgelaufen oder so. Was mich krass berührt hat, irgendwie so. Und ich glaube, weil das für mich immer so Bäume immer irgendwie stehen für so ein eigenen Organismus, in dem man selber ganz klein ist, so, und da so nochmal so reingeht, nochmal spürt diese Riesenbäume dann herum, wenn die fallen und oder abgeholzt werden und irgendwie, dann ist das für mich, glaube ich, immer ein bisschen auch das Symbol dafür, dass dass da irgendwas mit hohem Tempo im Gange ist, was durchaus sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Und ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo anders auf der Welt aufgewachsen wäre, dann wäre es vielleicht eher dann wäre es irgendwas anderes, wohl, aber ich glaube, genau, hier sind es einfach die Bäume, die so ein bisschen stehen für alte ökologische Systeme, die im Einklang sind, wo es ganz viele Lebewesen gibt, ein ganzer Lebensraum. Und daran kann man, finde ich, so exemplarisch irgendwie auch sehen, was passiert, wenn einmal diese Dominosteinkette so anfängt zu fallen. So, dann, weil wenn dann die Bäume fallen, dann sind die Tiere weg, dann sind die Insekten weg und so weiter. Und deswegen hält das, glaube ich, oft so, ja, hält das irgendwie für mich oft ein Beispiel so für die Natur.
Die eigentlich im Einklang lebt und das, da kommt vielleicht auch die kommen die Gezeiten ins Spiel und die aber aus dem Gleichgewicht gerissen wird. Würdest du sagen, das ist ein großes Thema dieses Albums? Also, dass der Mensch dieses Gleichgewicht eigentlich zerstört?
Ja, es geht auf jeden Fall um die Beziehung des Menschen mit der Natur, wobei das an sich ja auch schon sehr komisch ist, weil da macht man ja schon mal eine Trennung auf zwischen dem Menschen und der Natur. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so alles, so sehr vieles, was im Zuge jetzt dieser Klimakrise und sowas gesagt wird oder im Zuge des Artensterbens oder so weiter, hat mich immer schon so ein bisschen gestört, weil es immer so voraussetzt, dass es gibt den Menschen und die Natur. Und ich glaube, das ist eins der Probleme daran, was gerade passiert. Und deswegen ging's, das versuche ich da auch ein bisschen in diesem Album zu ergründen, weil deswegen ist ja so, deswegen liegen ja auch irgendwie, unser Schicksal liegt auch in den Gezeiten und in den Wäldern und so weiter, weil wir sind ja nicht einfach irgendwas, was völlig isoliert existiert und wir machen alles kaputt, sondern wir sind ja ein Teil dieses riesigen Organismus Erde. Und ich glaube, das ist irgendwie, so wie wir aufgewachsen sind in der Zeit und auch in diesem, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, hat man da irgendwie auch ein seltsames Verhältnis zu, finde ich so. Also man nutzt die Natur, benutzt sie auch, aber man ist irgendwie, man ist was anderes. Und ich glaube, es ist mir ganz wichtig, genau das auszuloten. Also inwieweit sind wir überhaupt anders? Und vielleicht muss es da auch ein Umdenken geben, dass wir nämlich Teil dieser Natur sind und dieses Kreislaufes sind und deswegen auch was ändern müssen. Und nicht, weil wir jetzt der böse Mensch macht alles kaputt. Dieses Narrativ, das hat noch nie was gebracht, glaube ich. Das ist so, wie wenn du irgendwie im Fernsehen gab es damals dann immer diese Sachen von den hungernden afrikanischen Kindern. Das hat ausgelöst, dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen hattest. Es hat aber nichts verändert. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen, da ging es mir rum, so ein bisschen diese nochmal klarzustellen oder die Frage in den Raum zu werfen, sind wir wirklich was anderes als ein Vogel in einem Wald oder so? Und ich glaube, das ist so, das finde ich gerade sehr spannend, sich nochmal neu Gedanken zu machen, was eigentlich unser Verhältnis ist zu unserem zu unserer Umgebung, zu unserer Umwelt.
Also vielleicht trifft es auch den Punkt ganz gut, dass man nicht sagt, der Mensch macht die Natur kaputt, sondern wir bringen uns selber aus dem Gleichgewicht, weil wir ja dazugehören, so dass man das nicht trennen sollte, sondern dass diese Erzählung wieder zusammengehören muss.
Genau, und absolut. Und eben da, deswegen auch brauchen wir gerade eine ganz krasse Radikalität, auch um grundsätzliche Dinge neu zu denken, weil ja, irgendwie haben wir jetzt ein System, würde ich mal sagen, seit 500 Jahren, so spätestens seit der Entdeckung der neuen Welt, in Anführungszeichen, ist hier ein System an den Start gekommen, was über den Globus verteilt hat und immer mehr Fahrt aufnimmt. Und man weiß eigentlich schon längst, okay, das kann nicht endlos funktionieren. Aber man merkt ja gerade, die Leute kleben sich mittlerweile auf der Straße fest und radikalisieren sich da auch zunehmend. Es wird sich das wahrscheinlich nicht wirklich verändern. Deswegen die Sache ist, ey, lass uns doch mal versuchen, wirklich neu zu denken. Lass uns den Menschen neu denken, lass uns die Welt neu denken, die Umwelt, Natur, diese ganzen grundsätzlichen Begriffe. Weil was wir da haben, ist immer noch das Erbe der letzten paar hundert Jahre, wo das alles neu definiert worden ist irgendwann mal.
Kommt die Gezeiten ganz explizit in dem Titel des Albums vor. Das Thema Flut ist ja auch, sag ich mal, kulturhistorisch eigentlich also besetzt durch die Sintflut oder Sintfluterzählungen. Mittlerweile ist es aber auch in den Medien sehr häufig zu lesen im Hinblick, im Zusammenhang mit Geschichten von Geflüchteten, beziehungsweise nicht von Geschichten von Geflüchteten, sondern einfach um zu beschreiben, wie groß die Anzahl von Geflüchteten ist, die die Grenzen überqueren. Was hat dich an diesem Thema Gezeiten gereizt bei diesem Album?
Also ich habe im Vorfeld, als ich angefangen habe, drüber nachzudenken, was ich eigentlich da erzählen will beim Songschreiben, bin ich immer wieder in verschiedenen Momenten auf dieses Thema Flut und Wasser gekommen. Und eben genau auf den verschiedensten Ebenen. Zum einen habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, mit wirklich diesem Flutmythos. Da kennen wir die Noah mit der Arche.
Genau.
Aber man kennt weltweit über 500 verschiedene Flutmythen aus den verschiedensten Kulturen weltweit. Und es gibt ja auch verschiedene Theorien, woran das liegen kann, dass es zum Beispiel das Ende der letzten Eiszeit war und wirklich eine Menge Eis geschmolzen ist und plötzlich ganz viel Wasser freigesetzt wurde. Es ist ja wirklich der Meeresspiegel gestiegen, es sind Seen über die Ufer getreten und Flüsse und so weiter. Dass das sowas wie eine kollektive traumatische Erinnerung ist, die sich jetzt über die letzten, weiß ich nicht, 11.000 Jahre in Geschichten und Märchen und Mythen weitergetragen hat. Und das fand ich erstmal super spannend, dass es irgendwas gab, was durchaus möglich ist, dass es wirklich tatsächlich global alle Menschen angegangen ist. So. Und jetzt gerade sind wir an einem Punkt, ich weiß zwar, dass jede Generation immer denkt, jetzt endet die Welt, aber es ist ja gerade einfach wissenschaftlich auch so, dass das Szenarien ausgemalt werden, dass wirklich der Meeresspiegel wieder steigt, dass wirklich wieder Küsten und Inseln weggeschwemmt werden und so weiter. Und das fand ich ganz super interessant. Dass ich hatte auch mal kurz dann irgendwie so eine Idee wie, was ist, wenn das gar keine Erinnerung war, sondern eine Vorahnung in all diesen Kulturen oder sowas, keine Ahnung. Und dass man jetzt irgendwie, genau, und jetzt gleichzeitig hast du dann überall, genau, es gibt die Flüchtlingswelle, es gibt, du wirst mit Informationen überflutet, es ist irgendwie, man hat das Gefühl, dass wir in so einem krassen Tempo gerade sind, dass man eigentlich permanent von allem überflutet wird, und deswegen, egal in welchem Thema ich da irgendwie recherchiert und gelesen und nachgedacht habe, kam ich immer wieder auf dieses Bild von, dass man überflutet wird hin, und das war dann irgendwie, dachte ich, das ist jetzt der Rahmen, so, das ist dieses Bild für dieses Album einfach, dieses Flutding. In dem Sinne, dass man von der Flut eingeholt wird oder von der Ebbe irgendwie abgegrenzt wird, aber auch im Sinne von, wenn das so ist und alle angeht, dann können wir vielleicht auch unser Schiff da durchmanövrieren und können auf zu neuen Ufern.
Bevor wir gleich mal über das Bild, das in den Medien von Flut gezeichnet wird oder von Wellen, kommen einmal, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedenste Flutmythen, beziehungsweise auch Sintflutmythen. Ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Wurzeln in der Band. Kannten die anderen in der Band auch andere Mythen? Also, oder warst du der, der sich dann informiert hat und oder wie sind da Gespräche bei euch entstanden darüber?
Naja, man muss ja sagen, also unser Bassist, der kommt ja aus Palästina. Und unser Geiger ist zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber hat jüdische Wurzeln. Mhm. Und das ist ja daher kommt ja diese Geschichte, die wir haben. Und das heißt, jetzt Max und ich, wir sind beide in Deutschland aufgewachsen. Und das heißt, daher kommt das ja aus dem Nahen Osten. Das heißt, wir haben da eigentlich alle, das steht ja im Alten Testament. Also irgendwie haben wir da, glaube ich, sowohl der Islam als auch das Judentum, haben wir alle die Geschichte, aber die ja auch schon viel, viel älter ist. Und die wurde ja auch da schon nacherzählt. Mhm. Und ich wusste es auch nicht, dass es tatsächlich, ich wusste, dass es sehr viele von diesen Mythen gibt in verschiedenen Kulturen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich auch in Kulturen gab, zum Beispiel auf dem amerikanischen Kontinent, wo es ja nicht zu der Zeit keinen regen Austausch gab und sowas. Und bis zu den Inuit. Und es gibt das in Russland, es gibt das in China, es gibt das in, also so, das heißt, irgendwie, das fand ich super faszinierend, dass es irgendwas passiert sein muss, also es muss irgendwas passiert sein, sonst wäre es ein krasser Zufall. Und genau, aber wir kennen tatsächlich jetzt, wir kennen, glaube ich, alle die gleiche Geschichte von Noah, der da mit seiner Arche rumgeschippert ist.
Und bei den Inuit, weißt du, hast du da noch Erinnerung, wie da Flutmythen aussehen? Bei den Inuit, weißt du da, wie da Flutmythen oder was da sich erzählt wird oder wie das unterschiedlich ist? Oder irgendein Beispiel, was du dich noch erinnerst, was
anderes? Ja, es gibt auch sehr, sehr lustige Geschichten.
Ja, erzähl mal.
Ich krieg die aber nicht mal alle hin. Es gibt nicht da Geschichten aus Ostasien von der großen Schildkröte, die quasi die Welt auf sich lasten hat und dann hat sie aber irgendwie gezuckt und dadurch sind die Wellen ausgebrochen und sind über die Welt gekommen. Oder es gibt in der indischen Kultur gibt es eine Geschichte von der Göttin, die irgendwie als Fisch einem Menschen aus dem Fluss entgegenspringt und ihn warnt davor, dass die Flut kommt. Es gibt's aber auch bei den Native Americans gibt's die, und die sind alle natürlich immer in der Sprache und in den Bildern vor Ort, also ob es jetzt ein Fisch ist oder eine Schlange oder eine Schildkröte, aber eigentlich erzählen die alle was sehr, sehr Ähnliches, dass es irgendwann einen Punkt gab, wo irgendwie alles weggewischt worden ist, gewaschen worden ist, und es gab eine Art Neuanfang. Und ich glaube, das ist so, das hat ja auch eine krasse Kraft. Also wenn man sagt, so, es gab irgendwann mal, in der Bibel ist es da, Gott war zornig und hat dann quasi alle Sünden vom Erdball gewischt und nur einer hat überlebt, so quasi eine Family mit allen Tieren. Das hat ja auch eine krasse Stärke, so ein Narrativ. So, und deswegen, das ist, glaube ich, gerade das dann jetzt zu übertragen auf unsere Zukunft und zu denken, ey, okay, wenn jetzt wirklich irgendwie was Krasses passiert, eine krasse Dynamik, ein starker, ob es jetzt wirklich Wellen sind oder ob es zum Beispiel, genau, Klimawandel bringt auch mit sich, dass eine ganze Menschen, noch viel mehr Menge Menschen als jetzt unterwegs sein wird, so, und migrieren wird. Und es wird, wenn jetzt schon von Flut gesprochen wird, bei irgendwie Leuten, die gerade in Syrien vom Krieg fliehen, dann muss einem schon bewusst sein, dass wir über ein paar hundert Millionen Menschen reden, die sich auf den Weg machen werden. Das wird eine Menschenflut dann sein. Und dann denkst du auch so, okay, wenn du jetzt die Medien verfolgst und sowas, jetzt gerade war das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, und direkt geht's wieder darum, so, ey, können wir das packen? Jetzt kommt eine neue Welle von Menschen kommt. Also, und dann denkst du so, ey Leute, wenn wir so jetzt schon denken, dann sind wir auch null vorbereitet auf das, was uns bevorsteht. Mhm. Und das finde ich irgendwie, das ist auch auf eine gewisse Art empörend, dass man auf der einen Seite will man niemanden hier haben und will nicht irgendwelche Leute haben, auf der anderen Seite lebt man irgendwie genauso weiter, wie man es tut, und ist einer der größten Verursacher von all dem, was Fluchtbewegungen auslösen. Das ist irgendwie, ja, da verarscht man sich auch irgendwie selber auch so ein bisschen.
Vielleicht nochmal ausgehend von dem Titel, in dem, also bei den Gezeiten spielt die Flut ja eigentlich eine Rolle im System, also quasi ist genauso dabei wie die Ebbe und hat auch gar nicht unbedingt was Bedrohliches. Ich habe heute tatsächlich nochmal nachgeguckt, also auch mit dem, was du meinst, im Hinblick auf Erdbeben und tatsächlich die Welt natürlich bildet sowieso, aber auch in der Tagesschau wurde das die Flüchtlingswelle, also Caritas, wie die Welle. Das ist natürlich erweckt oder gibt ein Gefühl von Bedrohung, ne? Die Geflüchteten bedrohen uns, es kommt eine Riesenwelle, vor der wir Angst haben müssen. Das ist ja jetzt nicht neu, sondern das hatten wir vor, was war das, 2015 schon, ganz ja. Das Gleiche. Aber es gab sehr wenig Diskussion darüber, wie Sprache auch dann Wirklichkeit schafft, ne? Hat euch das auch gefehlt oder wie hast du das wahrgenommen zu dem Zeitpunkt? Also das wirklich große Medien, ne? Also
ja, und auch sowas wie das Boot ist voll und diese ganzen Sachen. Ja. Genau, was ich halt wirklich dann irgendwie spannend daran fand, ist, ich glaube wirklich, dass Wasser und auch genau dieses Überfluten sowas wirklich einfach so was sehr, sehr Traumatisches ist für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also auch wenn es lange verrückt ist, aber ich glaube, die Sache Wasser ist irgendwie noch schlimmer als Feuer im gewissen Sinne, weil es irgendwie noch mächtiger ist und noch größer ist, und deswegen triggerst du natürlich sofort menschliche Urängste, wenn du das Bild beschreibst, dass du überflutet wirst von fremden Menschen. Das ist natürlich, das Bild ist, da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, die hat Power, es ist wie ein Tsunami, und der wird uns davonwaschen. Und natürlich schafft, wenn das dann die großen Zeitungen titelt, wenn das dann irgendwie in der Tagesschau gesagt wird, so die zweite Flüchtlingswelle kommt, das ist ja wirklich genauso wie beim Tsunami oder bei einem Seebeben, dass dann wirklich, okay, jetzt kommt die zweite Welle. Das ist zerstörerisch, da hat man keine Kontrolle drüber, und das kann uns auch vernichten. Also das ist natürlich, das macht natürlich krass was aus, ob man da über Menschen redet, über Familien und Schicksale und Biografien, die vor etwas fliehen, oder ob die alle unter dem Begriff Welle oder Flut zusammengepackt werden. Das ist natürlich auch eine krasse Entmenschlichung.
Ja, ja voll. Glaubst du, dass sich das ändern wird? Also glaubst du, dass das nochmal ist? Ich habe da kaum Diskussionen mitbekommen, also vielleicht Freunde oder so, die sich damit beschäftigen, die da mal gesagt haben, das kann man nicht sagen so, aber in der Medien habe ich wenig Diskussion darüber mitbekommen, dass wie man darüber spricht. Wobei man ja eigentlich in der Politik sehr oft darüber spricht, wie man miteinander spricht, aber sehr wenig wurde das thematisiert.
Also ich habe es hier und da mal, auch damals so dann 2016 nach dieser ganzen Geschichte, habe ich das hier und da mal gelesen, dass man wirklich auch mal über das Wording nachdenken muss so. Aber du merkst es ja jetzt, genau. Also es reicht ein Erdbeben und zack, kommt wieder eine neue Welle. Das ist wirklich so, das greift, glaube ich, das knüpft an ganz, ganz alte Geschichten eben an. Und das ist, klar, damit schürst du eine Menge Angst in der Bevölkerung. Weil wenn du sagst, es kommen irgendwie 100.000 Menschen, ist was anderes, als wenn du sagst, es gibt eine Flut an Flüchtlingen. Das ist halt irgendwie, das ist was anderes. So.
Zweite Sache, die Angst macht, vielleicht in verschiedenen Ländern, sind Grenzen. Und es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Border. Und Du hast im Interview, glaube ich, zu diesem Album auch schon gesagt, dass du dass wir eigentlich haben wir veraltete Regeln, die keiner mehr versteht. Und ja. Wir müssen einfach mal damit klar oder müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Menschen seit Ewigkeiten Grenzen überqueren und ja. Dass es jetzt nicht etwas so Besonderes ist. Was würde das verändern, wenn man das einfach davon ausgeht? Menschen überqueren Grenzen, das ist ganz normal. Was würde das in unserem Denken ändern?
Also zum ersten Mal finde ich das super spannend, dass die meisten Leute denken oder beigebracht bekommen, dass die Vergangenheit der Menschen irgendwelche isolierten Nationen oder Reiche waren, die nur für sich waren. Das ist halt einfach falsch. Weil so, seit es Menschen gibt, gab es immer Austausch, es gab immer Wanderbewegungen, es gab immer Akkulturationen und Vermischungen. Und das braucht der Mensch auch. So, das ist einfach so, wie ein Ökosystem eine Biodiversität braucht, so brauchen wir das auch kulturell. Also das war erstmal das Erste, was ich super wichtig fand, dass man, das kann jetzt auch, was ich, die AfD oder die ganzen rechten Populisten, die malen so ein Bild, dass jetzt plötzlich kommen fremde Elemente so rein, aber die eigentliche Geschichte davor, 2000 Jahre lang quasi, waren die Germanen unter sich. Das ist natürlich Schwachsinn. Also, und dieses, also in dem Song Border ging es halt wirklich darum, so, dass man zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wohl diese absurde Sache, dass da irgendwelche Leute sich da auf der, was war das da, die Wannsee-Konferenz oder wo das war, in Berlin, war das die Wannsee-Konferenz oder waren das die Nazis? Wo diese Kolonial-Dings, da wo die einfach da sich getroffen haben mit den Mächten, den Kolonialmächten quasi aus Europa und
ja.
einfach random Grenzen gezogen okay. haben, wohl durch irgendwelche ethischen Gruppen und einfach so random am Papier einfach so diesen ganzen Kontinent aufgeteilt haben. Das ist ja voll das krasse Ding, aber dass das immer noch so ist und dass wir quasi jetzt global gerade an Probleme stoßen, die alle angehen, und da ist nämlich zum Beispiel das Klimawas, dann frage ich mich in dem Song so, warum zur Hölle soll sich irgendwer denn noch daran halten? Also wenn irgendwelche weißen Wilhelms von irgendwas einfach in die Grenzen gezogen haben, warum sind die Systeme immer noch da? Warum werden die immer noch akzeptiert? Ich weiß zwar, dass das sehr naiv ausgedrückt ist, so, man kann nicht einfach sagen, ich wohne irgendwie in Sambia und jetzt du kannst ja auch nicht mal dich bewegen, selbst dann wirst du ja schon kriminalisiert. Aber erstmal dieses Denken, dieses so, auch hier, wir, die jetzt im Wohlstand leben oder sowas, einfach die Sachen so, warte mal, also warum führen wir Gesetze und Regeln weiter, die irgendwann vor, was weiß ich, 300 Jahren jemand geschrieben hat, und akzeptieren die einfach und akzeptieren, dass wir damit auch einfach, ja, du nimmst damit, du lässt auch den ganzen Ideen und dem Talent von anderen Menschen keinen Raum mehr. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo das Etablierte nicht mehr funktioniert, wie wir gerade merken. Und deswegen finde ich es ganz super wichtig, dass wir anfangen, anderen Leuten zuzuhören, Leute, die eine andere Perspektive haben, die nicht von oben schauen, zum Beispiel gesellschaftlich, sondern Leute, die auch von unten schauen und die damit ganz anders umgehen. Das fehlt mir total. So kann, glaube ich, gerade, ich habe nicht das Gefühl, dass eine neue Vision, ein neues Narrativ entstehen kann. So, das Einzige, was gerade gemacht wird, ist eigentlich nur, ey Leute, wenn wir so weitermachen, geht alles in Arsch. So, und das ist ja auch, stimmt ja auch, aber daraus entsteht ja auch keine Motivation, etwas zu verändern, so wirklich. Und deswegen glaube ich, so wie es in der Musik gerade ist, da merkst du so, ey, es kommt der geilste Scheiß für mich zum Beispiel aus Afrika gerade so, an neuen Styles und Tänzen und Klamotten und Musik und so. Und die haben eine andere Art damit umzugehen, die haben eine andere Art mit der Technik umzugehen und so weiter. Und deswegen glaube ich gerade, wird's global gesehen super interessant, diesen Menschen zuzuhören und diesen Menschen das Recht einzustehen, was sie haben, nämlich sich zu bewegen, dahin zu gehen, wo sie eine Umgebung finden, in der sie gerne leben. Das ist einfach das Recht von jedem Menschen, und wir hier haben das die letzten 500 Jahre gemacht, und jetzt ist einfach mal vielleicht die Zeit, dass wir mal die Schnauze halten und mal anderen Leuten zuhören.
Gibt's da was Konkretes, wie du dir das vorstellst, dass sie mehr gehört werden, oder institutionell, was du dir vorstellst, oder?
Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nicht global denken, sondern wenn wir jetzt mal in unserer Gesellschaft in Deutschland bleiben, ist für mich zum Beispiel ein großes Thema. Ich bin ja auch in einem künstlerischen Beruf, und eine Sache ist zum Beispiel das, was wir als Gesellschaft als Kunst bezeichnen, oder nicht die Gesellschaft, sondern diese ganzen Kulturausschüsse von der Politik und von den Städten und Ländern und sowas. Das ist ja einfach oft eine krass elitäre Wiederholung von, da wird am Theater der Schiller zum 500. Mal gespielt und es werden Leute irgendwie mit Geldern unterstützt und wird ein Raum geboten, die irgendwie ihre Kunstperformances machen, oder wirklich denkst du, ey, das interessiert kein Arsch. Und dann denke ich mir, da sowas ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich denken würde, wenn es ein Kulturbudget gibt, wenn der Gesellschaft Kultur wichtig ist, dann geht es darum, Freiräume und Möglichkeiten zu schaffen, und zwar aus allen Perspektiven. Das heißt, da wäre es super geil, nicht nur, ich war damals ganz viel so Jugendtreffs und sowas, hab da auch irgendwie mitgearbeitet. Das gibt's ja so, dass du dann irgendwie ein kleines Hip-Hop-Studio hast, irgendwo da so in dem Ghetto-Bezirk oder so. Aber das ist pädagogisch, und ich rede nicht davon, pädagogisch umzugehen, sondern wirklich ernsthaft das zu öffnen und zu gucken, wer hat eigentlich was zu erzählen. Und das sind eben, und jetzt gerade viele Leute, die nicht privilegiert aufwachsen, die nicht reich sind und so weiter, die, denen bleibt eigentlich nur der Hip-Hop übrig, oft so, als Sprachrohr, in der Musik jetzt zum Beispiel. Aber wo sind die Geschichten, wo sind die Bücher, wo sind die, was weiß ich was, wo ist das alles, wo kommen diese anderen Perspektiven rein, weil die fehlen mir total. Und das ist so ein Beispiel, Kunst, aber es gibt's natürlich auch auf allen anderen Bereichen gibt es das.
Würdest du sagen, in dem Bereich spielt das Thema Angst auch eine große Rolle, dass man einfach Angst hat vor vielem, dass vieles Bestehende auch einfach anders wäre oder gar
ja,
nicht mehr
klar.
So?
Ja, klar. Also es gibt ja dieses Wort, die kreative Zerstörung, die immer so einsetzt in der Gesellschaft, wenn es tatsächlich einen großen Umbruch gibt. Weil was natürlich dann passiert ist, dass die Leute, die jetzt am mächtigsten, am reichsten sind, also die am meisten von dem, was ist, profitieren, von den Machtstrukturen und so weiter, natürlich haben die natürlich immer Angst, dass sie das verlieren. Und deswegen müssen die natürlich, deswegen, für mich ist das so, deswegen wird dann der Schiller gespielt, weil man bestätigt sich auch in dem System, was man hat. Und wenn jetzt plötzlich Leute kommen, die nämlich ganz anders sind und plötzlich die besseren Ideen haben und plötzlich die bessere Kunst machen und plötzlich sowas, dann wird denen halt der Rang abgelaufen. Und deswegen, das ist eins der großen Probleme, dass die Leute, die den größten Einfluss und die größte Macht und das größte Kapital haben, eigentlich grundsätzlich immer daran interessiert sind, alles so zu halten, wie es ist, weil sie ja davon profitieren. Und das deswegen von denen erwarte ich nicht viel. Deswegen muss es, glaube ich, von uns kommen. So, ob jetzt als Musiker oder als mit in einem Podcast oder was weiß ich was, einfach Leuten Raum geben, eine Plattform geben, denen zuhören und auch denen das Gefühl geben, es interessiert auch. Deine Geschichte interessiert auch, weißt du, und das ist wichtig. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein Anfang, wie man was verändern kann, weil, wie gesagt, von vielen Leuten kommt es nicht. Das merke ich gerade so. Mhm. Oder viele merken das gerade.
Vielleicht in diesem Kontext noch sprechen wir über den Song Trail of Bones.
Ja.
Vielleicht kannst du mal was zu der Geschichte des Songs sagen.
Ja, Trails of Bones, da habe ich auch lange, oder haben wir auch lange überlegt, ob wir den überhaupt so machen können. Also in Zeiten, wo ja auch viel über kulturelle Aneignung und die Perspektive und sowas geredet wird, ist auch wichtig, dass man sich sowas fragt. Und es ging darum, dass ich mit einer Freundin ein Gespräch hatte. Es gibt tatsächlich so von der Westküste Afrikas nach Amerika, also gab es diese Wege, wo die Sklaven transportiert wurden. Und natürlich sind super viele Menschen auf der Überfahrt gestorben und wurden über Bord geworfen. Und tatsächlich ist bis heute sind da eine Menge Knochen in dem Sediment auf diesen Seerouten. Es gibt eigentlich so Knochenwege, Trails of Bones. Und darüber rede ich, deswegen ist das Ganze wie so ein Working Song quasi aufgebaut. Aber dann gibt's irgendwann diesen Break und es geht darum quasi, das, was passiert ist, daran können wir nichts ändern. Das waren irgendwie ein paar hundert Jahre, wo es das gab. Es gab diesen Dreieckshandel und es ist ganze Menge Leid verursacht worden. Aber während wir da gerade drüber reden, entstehen neue Knochenwege im Mittelmeer. Da sterben einfach die ganze Zeit Menschen und wir sind dabei. Also das heißt, in 1000 Jahren werden da immer noch Knochen liegen, so. Und das ist, und wir können da gerade was dran ändern. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist die Aussage von diesem Song. Also, es gibt eine Vergangenheit, die ist gut zu kennen, aber vor allem muss einem bewusst sein, dass es jetzt entsteht auch eine neue Vergangenheit.
Ich frage dich jetzt mal trotzdem in diesem Kontext vielleicht, also, dass du so auch sehr politisch denkst und auch deine Politik deine politischen Überzeugungen in die Musik bringst. War das für dich immer klar eigentlich?
Oder? Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Überhaupt nicht.
Nee. Wodurch kam das für dich?
Also ich habe, wie viele andere auch, war Musik am Anfang für mich nämlich eben das Gegenteil davon, nämlich nicht die Auseinandersetzung mit der Welt, sondern es war ein sich wegträumen, es war eine Art von Eskapismus, ich konnte einen Song schreiben über alles, was ich will und konnte das empfinden so. Und dann war eigentlich der Kehrpunkt, war dann wirklich tatsächlich 2015, als ich plötzlich so durch die ganzen geflüchteten Menschen plötzlich auch der Diskurs in Deutschland krass nach rechts verschoben hat, es wurde ganz schnell sehr legitim Sachen zu sagen, die davor noch gar nicht klar gingen. Also sehr, sehr rechte Sachen, sehr faschistische Sachen zu sagen. Und das hat ja auch mich unmittelbar betroffen. Also ich meine, ich bin ja auch, mein Vater ist aus Tunesien, meine Geschwister und ich, wir kennen das alles so, dass wir da irgendwie am Dorf waren, wir die Braunen, wir waren die Schwarzfüße und Ölaugen und sowas. Also das ist ja nichts Neues, aber plötzlich, damals am Dorf ist das immer nach zwei Bier so rausgekommen. Und plötzlich ist das so, was immer schon da war, schwappte so aus dieser Gesellschaft raus. Und da dachte ich dann, okay, fuck, nee, jetzt muss man, da habe ich diesen Song No damals geschrieben. Mhm. Und das war tatsächlich der erste politische Song, den ich geschrieben habe. Und das ist ja auch sauschwer, weil du musst ja die Balance, du willst ja nicht mit dem Zeigefinger irgendwas erklären. Es darf aber auch nicht kitschig werden. Und das war ein bisschen der Anfang. Und dann, glaube ich, bei allen weiteren Songs, die dann kamen, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, seitdem, es nimmt Fahrt auf. Es passiert ganz viel politisch, gesellschaftlich, global. Davor war viel mehr Ruhe irgendwie am Start. Es gab zwar auch eine ganze Menge Scheiße, aber es war nicht so dieses. Wenn man sich jetzt so Bundestagsdebatten gerade anhört mit irgendwelchen Anträgen von der AfD und sowas, da geht's ja hoch her. Also die Emotionen gehen hoch. Es geht plötzlich um extremere Meinung und sowas. Alle merken, irgendwas muss sich verändern. Und ich glaube, deswegen ist dann meine oder unsere Position, dass wir gerade Zuhörer haben, Touren spielen, auch eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, ist für mich jetzt gerade einfach auch eine Verantwortung. Einfach eine Verantwortung. Ich erwarte von niemandem, keinem Künstler sowas, dass er das macht. Also es ist genauso wichtig, dass Leute sich immer noch hinforträumen und Leuten Raum geben, mal eine Pause zu haben von all dem Scheiß. Aber für mich war es irgendwie klar, auch mit dem, was wir darstellen, so mit unseren eigenen Hintergründen und sowas, war es in den letzten Jahren immer klarer, okay, es ist auch irgendwie meine Verantwortung, auf Sachen hinzuweisen, Impulse zu setzen. Wenn die Leute aus dem Konzert gehen, ist mein größtes Ziel ist, dass die Leute da rauskommen und am nächsten Tag wieder in ihren Alltag gehen und irgendwas mitgenommen haben. Irgendwie in der Meinung, ey, ich kann mitgestalten, ich kann was gegenhalten, wenn auf meiner Arbeit jemand einen blöden Spruch macht. Irgendwie daraus eine Energie mitnehmen aus diesem Ding. Und das, genau, deswegen durchaus, inzwischen würde ich schon sagen, dass es durchaus politisch ist, ja.
Also das ist für dich die Aufgabe, für dich als Künstler sozusagen auch da ein bisschen geändert.
Ja, absolut, absolut. Davor war es, genau, hat es eine andere Funktion, ja.
Du hast gesagt, es passiert viel eigentlich jetzt gesellschaftlich auch, es wird auch debattiert. Wie ist es innerhalb der Musik? Also beobachtest du da auch deutschsprachige Musik? Also du hast gerade das Boot ist voll genannt von, oder Faber ist ja auch ein Künstler, der sich da diesem Thema, annimmt, Migration, aber auch generell politischer, deutscher Texte. Beobachtest du das auch oder mit Interesse oder wie ist das bei dir da?
Auch das hat sich verändert, weil ich glaube, damals haben wir auch nie so richtig reingepasst. Also wir haben weder irgendwie einen bestimmten Stil gehabt, noch waren wir irgendwie, also wir waren nicht zu einer gewissen Szene zugehörig oder sowas. Und haben da, glaube ich, lange auch mit Spaß unser eigenes Süppchen gekocht. Und deswegen habe ich zum Beispiel an deutschsprachiger Musik eigentlich gar nichts gehört. Das war so, das kam bei mir nicht vor, weiß ich auch nicht. So, ich hatte einfach keine Band. Es gab mal hier Seed und Peter Fox und solche Sachen. Rap habe ich auch nie gehört. Und das hat sich jetzt aber auch dadurch verändert, also genau, durch die Veränderung in der Gesellschaft eben auch so, dass plötzlich geht's auch darum, wer ist denn gerade alles am Start? Wer ist denn jetzt zum Beispiel hier in Deutschland am Start? Und welche Bands gibt's denn? Und wer hat denn da Meinung? Mit wem kann man denn auch mal zusammen eine Kooperation machen? Und mit wessen kann man sich organisieren? Und das passiert, glaube ich, auch gerade viel mehr. Das ist, dass du als bekanntere Band oder Musiker sowieso irgendwie automatisch in diesen Diskurs reinkommst. Einfach nur, weil du da bist. Wenn du jetzt nicht einfach nur Radiopop machst, weil das ist ja auch völlig legitim. Und ich glaube, deswegen gerade durchaus. Also dann ist da so ein Desaster oder sowas, obwohl, wie gesagt, ich höre keinen Rap, aber ich sehe dann in einem Interview und denke dann, okay, alles klar, es gibt Leute, die gerade auch irgendwie eine Radikalität haben, eine Kraft haben und eine Wut haben. Und das finde ich gerade immer spannender, auch zu überlegen, was kann man da eigentlich auch zusammen machen.
Voll. Jetzt habe ich gerade gesagt, ihr schreibt ab und zu, gibt es Songs von euch auf Deutsch? Ist auf allen Alben bisher eins? Das weiß ich gar nicht genau.
Nee, also auf dem letzten Album habe ich das erste Mal einen Song Wolken auf Deutsch gemacht und diesmal ist jetzt der zweite Song.
Genau. Stein heißt der. Und wie kam es denn zu diesem Song und dass dieser Song auch auf Deutsch auf dem Album ist vielleicht?
Das war tatsächlich, dass ich, als die Pandemie damals losging, wir hatten ja eine fette Release-Tour ausverkauft, irgendwie 35 Konzerte und dann habe das allererste gespielt und das ging ja alles dann ganz schnell und dann ist diese ganze Tour ausgefallen. Und dann waren ja plötzlich irgendwie dann alle irgendwie so in so einem, okay, was ist jetzt los? Und dann haben ja alle Künstler, waren ja plötzlich riesige Pläne, was zu machen. So, und mein Plan war, dass ich wollte ein deutsches Soloalbum machen. Das dachte ich so für die Zeit, jetzt habe ich Zeit. Und habe unter anderem diesen Song geschrieben und habe den an eine Freundin geschickt und habe den dann aber auch irgendwie wieder vergessen. Da ging es dann irgendwie doch wieder weiter und so und dann als ich gerade anfing, das Album zu schreiben, dann vor einem Jahr, war ich auf einer Party von Freunden und dann lief plötzlich dieser Song da. Also sie hatte den irgendwie auch an Freunde weitergeschickt und ich habe das total vergessen und plötzlich haben die super viele Leute den mitgesungen und so und waren so, oh, kommt der jetzt aufs Album und sowas und irgendwie war dann der Punkt, dann habe ich den dann Jungs geschickt und dachte, ey, hier nochmal ein Deutscher und genau, hab ein anderes Arrangement gemacht und dann ist er wirklich aufs Album gekommen jetzt. Ja, also hatte ich gar nicht geplant.
Also ich finde, dass du sehr viel schöne Assoziationen in dem Song eröffnest. Ich finde, man kann jetzt gar nicht so ein oder zwei Sätze da rausgreifen, aber warum geht es denn um Stein eigentlich? Es geht um der Stein, also eigentlich greifst du, finde ich, verschiedenste Assoziationen eines Steins auf. Aber vielleicht willst du auch gar nicht so viel darüber reden. Wie ist das bei dir?
Achso doch, ich kann das, also die Idee, das Gefühl, was in dem Song drinsteckt, ist ja im Endeffekt, ist das jemand, der abends irgendwie in der Bar ist und dann so durch die nächtliche Stadt läuft und dieses Gefühl, dieses ganz simple, fast schon Kinderbild, so ich wäre so gern ein Stein im Meer oder stell dir vor, du wärst ein Stein im Meer, Niemand wird dich fragen, ob du einsam wärst und was da oben passiert, wäre mir egal, weil ich da unten bin. Ist einfach so dieses Ding, was wir eben auch schon hatten, wenn du Momente hast, wo du wirklich overwhelmed bist mit all dem, was gerade passiert, wenn du dich auch noch irgendwie interessierst und merkst so, boah, Alter, was gerade, es gibt so viele Themen, die so krass und so komplex sind und so heftig auch sind. Ob es jetzt, du hast den ganzen Rassismus, der die ganze Zeit sich immer weiter steigert, du hast die Leute im Bundestag sitzen, dann hast du einen Krieg, dann hast du die Pandemie, dann hast du die Klimakrise und so weiter, und dann, das ist ja irgendwann einfach too much. Also irgendwann bist du ja einfach auch voll, und dann kommt dieses ganz simple Ding, boah, ich würde einfach gern nur sein. Ich würde einfach gern als Stein am Meeresboden legen und ich lieg da 400 Jahre so, und ob da oben sich die Leute abmurksen oder was weiß ich was, also kurz dieser Moment, oh, ich brauche jetzt eine Pause. Und ich glaube, das ist auch der Song im Album, das ist diese kurze Atempause. Einfach dieses kurze so, boah, würde einfach gerne mal chillen. So einfach dieses so, einfach gerne sein. Ich wäre gerne ein fucking Baum. Also ich würde einfach irgendwie gerne, dann kommen die Borkenkäfer, aber da kann ich auch nichts dagegen tun. Ich kann nicht wegrennen.
Die Bäume haben wir schon am Anfang gehabt. Ich finde, sehr schönen Satz, den singst du, glaube ich, am Ende des Albums auf dem Lied, in dem Lied Follow the Moon. Mhm. The Trees Have Changed Their Songs. Ja. Der letzte Song, Follow the Moon, also als ich den gehört habe, ich das Gefühl gehabt, du versuchst in dem letzten Song diese Harmonie, vielleicht die es ursprünglich gab in diesem Zusammenspiel zwischen Mond, Gezeiten und wir in der Natur als Zusammenspiel mit der Natur, oder ja, dass wir also leben einfach auf in der Welt, dass man das zusammendenkt und dass das wieder in so ein bisschen in diesen harmonischen Zustand kommt. Und da gibt es den Satz, The trees have changed their songs. Das ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil davon, aber trotzdem haben die Bäume die Bäume haben ihre Lieder geändert. War das die Idee, dass du das abrundest wieder, also dass du wieder eigentlich viele Themen verhandelst, die dir auch inhaltlich wichtig sind und wo du auch anneckst, und dann eigentlich wieder diese Rückbesinnung auf die Natur und folge dem Mond wieder, weil der Mond ist ja auch der die Gezeiten wieder ins oder für die Gezeiten da ist, und das hat doch alles eigentlich funktioniert. Ja, vielleicht, weiß
nicht. Genau, also mir war es super wichtig, dass das sind ja auch teilweise heavy Themen, wo die da verarbeitet werden, so. Also und mir war es total wichtig, ich wollte unbedingt am Schluss des Albums einen ruhigen Song haben, der einen zurücklässt mit, okay, jetzt habe ich das alles erzählt, irgendwie so, auch was was uns bevorsteht womöglich und so weiter, was es für Gefahren auch gibt. Aber dann zu sagen, sich nochmal bewusst zu werden, so das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir nicht die absoluten, zu 100% die Akteure in der Natur sind, sondern dass, ich meine, der Mond ist da schon länger als wir und die Gezeiten sind schon länger als wir da. Und deswegen am Schluss einfach dieses Ding so, ey, bei all dem Scheiß, der gerade los ist, sollten wir nicht vergessen, dass der Mond einfach sich weiterdreht und dass die Gezeiten weitergehen und wir auch nur ein Teil davon sind. Deswegen ist dieses so Just Follow the Moon, vielleicht die Rückbesinnung auf das Ursprüngliche nochmal zurückzugehen und sich zu trauen, nochmal ein anderes Verhältnis, ein anderes Bild zu denken und nicht das, was wir gerade haben. Und deswegen, das ist ja fast wie ein Kinderlied auch eigentlich so. So, das Folge dem Mond und die Bäume singen ein anderes Lied und so. Also so sollte das aber auch sein. Das ist irgendwie, es soll einem einen gewissen Komfort geben am Schluss. Und gleichzeitig sagen, ey Leute, es ist nicht alles am Arsch. Also es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung und es liegt aber auch an uns. Ich glaube, das war so wollte ich gerne, dass man so aus diesem Album rausgeht.
Ich finde, das Thema Angst, oder vielleicht Angst ist das falsche Wort, aber spielt auch ein bisschen eine Rolle in diesem Song. Die erste Zeile, oder der erste Teil heißt, glaube ich, if you don't know what it means to follow your dreams, because you're too afraid to fall asleep, then you just follow the moon. Das ist auch so dem Zuhörer so ermöglicht, zu sagen, okay, ich entscheide, wie sehr mich das alles von dem Album jetzt was angeht. Es ist aber auch völlig okay, einfach diese Musik zu hören als Musik und mich gar nicht ansprechen zu lassen. War das auch ein Punkt, der da...
Absolut. Also meine Philosophie quasi immer schon seit ich bin ja eigentlich Schlagzeug. Ich habe Schlagzeug studiert und habe dann im Studium angefangen, okay, ich finde diese ganze Jazz-Nummer hier lame, ich schreibe jetzt Songs. Und von Anfang an war meine Philosophie dahinter... Jeder soll Zugang dazu haben zu der Mucke, jeder. Also es ist mir ganz wichtig, dass meine Mama die Songs irgendwie versteht und die irgendwie hört. Und es geht nicht darum, was zu erzählen, sondern es geht darum, einen Raum aufzumachen, in dem jeder machen kann, was er will. Und mein Job ist es quasi, den Raum einzurichten So, das heißt, ich kann dann auf Sachen aufmerksam machen und du kannst, wenn du Bock hast, in die Texte reingehen und du kannst da wirklich auch dich mit beschäftigen. Du kannst aber einfach in diesem Raum chillen und was ganz anderes machen. Und ich glaube, das war immer dieses Ding. So, jeder ist eingeladen, in diese Räume reinzukommen. Aber du kannst doch einfach die Musik schön finden. Das ist scheißegal. Also es ist, sobald das Ding draußen ist, ist es draußen und jeder kann damit machen, was er will. Und wenn du Bock hast, wie gesagt, kannst du dich mit den Inhalten beschäftigen und vielleicht bringst dir sogar was, dass es dir irgendwie dich nochmal in irgendetwas bestätigt, was du vielleicht, ich denke an so Leute, was weiß ich, die zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, irgendwo auch am Dorf leben und vielleicht sind da ganz viele Leute gar nicht so drauf und es gibt vielleicht ganz viele, plötzlich reden alle über AfD und so ein Scheiß und vielleicht denkst du irgendwann, fuck, bin ich eigentlich falsch und dann gibt's halt diese Räume, wo du reingehst oder vielleicht auch auf ein Konzert sogar gehst und bist da irgendwie mit 2000 Leuten und alle singen das und du weißt, du bestätigst dir selbst nochmal, ey, das ist, ich bleib dabei. So, ich bleib dabei, dass ich keinen Bock auf rechte Scheiße hab zum Beispiel.
Ist deine Erfahrung auch das oder dein Gefühl, dass du auch Leuten das überzeugen, die du in deine Musik trägst, sehr behutsam mitgeben musst, damit vielleicht auch nicht das Gegenteil passiert, dass man denkt, oh, jetzt haut er seine Message raus und es ist ja klar, wir sollen offene Grenzen und was weiß ich und halt die Fresse.
Die Gefahr besteht immer, weil ich weiß, das kennst du ja auch irgendwie so, dann hast du irgendwelche deutschen Reggae-Bands, die dann irgendwie so diese ganzen großen Themen in so Klischeebildern raushauen, was natürlich auch der Style der Musik irgendwie ist, aber das fand ich irgendwie nie geil, wenn einfach jemand so aneinander reiht, all diese Probleme, die gerade diskutiert werden. Und aber was bringt mir das, wenn das jemand einfach erwähnt? Deswegen ist immer das Schwierige, finde ich, auf der einen Seite sich einem Thema anzunehmen, aber auf der anderen Seite eben erstens nichts zu erklären und zweitens aber auch nicht Gefahr zu laufen, dass man einfach nur sich diese Themen nimmt, um sich dem Anschein zu geben, dass man jetzt was Politisches macht. So, weil das ist ja auch, passiert auch ganz schnell. Ja. Und wenn ich gerade dann versuche, das möglichst simpel zu halten und irgendwie auch vom Text und allem einfache Bilder zu kreieren und eine gewisse Simplizität auch in der Musik zu haben, läufst du immer Gefahr, dass irgendwas plötzlich... Also ein großes Problem zum Beispiel ist, dass es teilweise harte Texte gibt, aber die Musik heiter ist oder so eine gewisse Leichtigkeit hat. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, aber das kann natürlich auch voll in die Hose gehen, wenn du irgendwas was beschreibst, was für manche Leute das Schlimmste überhaupt ist und dann hast du Leute, die so mitsingen und tanzen. Das ist immer ein Ausloten, weil, aber genau, das ist so... für so Liebeslieder und politische Songs ist einfach fucking schwer, weil... Du bist ganz schnell zu sehr in eine Richtung und dann verliert's alles. Und dann ist es einfach nur so, oh, okay, kein Bock. So, genau.
Voll. Ich finde, man kann ja den Titel auch des Albums sehr unpolitisch eigentlich hören, ne? Also Geschichten von Gezeiten. Und dann hört man vielleicht Naturgeschichten. War das auch
und auch Gedanke, das bewusst. Ja. Genau. Ja, genau. Man hätte das Album jetzt auch irgendwie sagen, hätte man ja auch viel radikaler benennen können, ja, direkt in einem anderen Kontext vorgehen, genau.
Ja.
Es soll auch immer noch schön sein. Also es ist ja ganz wichtig, es soll immer noch einem irgendwie Lebenslust geben und Wärme geben und auch Spaß, das soll ja alles dabei sein, also das ist mal, man kann das ja auch alles haben, also genauso und so leben wir ja gerade, auf der einen Seite machst du dir bei jedem Tomate, die du kaufst, machst du dir Gedanken, was dahinter steckt, das ist irgendwie alles, das ist ja auch richtig so, aber auf der anderen Seite kann man ja trotzdem gute Freunde haben, kann tanzen gehen und weiß ich nicht, und ich finde das total wichtig, da nicht nur einseitig zu sein, sondern wirklich so, das Leben ist halt sehr vielseitig. Und ich find's geil, wenn man es schafft, das irgendwie zu kombinieren. So Spaß und Ernsthaftigkeit quasi.
Bevor ich zum Schluss nochmal mit dir über Angst sprechen möchte, es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Assad. Inhaltlich konnte ich nicht so viel verstehen, deswegen würde ich gerne mal von dir, worum geht es in dem Song?
Das ist halt der einzige Song, den ich nicht geschrieben habe. Der hat Ahmed geschrieben, der ist ja auf Arabisch. Assad heißt Löwe und soweit ich weiß, geht's da tatsächlich um eine Art psychedelischen Trip in diesem Song, so also sehr sehr metaphorisch alles, aber genau, da würde ich jetzt, da kann ich nicht so, da muss dann wirklich Ahmed was zu sagen, weil so erzähle ich irgendwas Falsches.
Man kann ja auch einfach Arabisch lernen, wenn man das Album hört.
Oder
kann,
und im Booklet steht sogar, glaube ich, die englische Übersetzung drin, so wenn man sich dann den Tonträger kauft, oder man lernt halt Arabisch, genau, lohnt sich sowieso.
Ich würde gerne kurz zum Schluss nochmal mit dir über Angst reden, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Thema, was immer so ein bisschen mitschwingt und es gibt so eine Art böse, also schlechte Angst im Sinne von die jetzt auch ausgenutzt wird, zum Beispiel, wenn es um die Begriffe Flut oder Welle geht, die ihr vielleicht auch ablehnt, aber auch so ein gewisses Verständnis für Angst und eine gewisses, ist es okay, wenn man Angst hat, so. Du musst, dass ihr die Leute vielleicht ein bisschen an die Hand nehmt, ihr braucht nicht so viel Angst zu haben, aber es ist auch okay. Du musst dir nicht alles trauen, du musst dich auch gar nicht auf alles einlassen. Was ist denn da für dich so der Unterschied zwischen einer guten Angst und einer eher schlechten Angst?
Also ich muss sagen, das Thema ist ja wirklich oft in den Songs drin. Bei mir ist es so, dass ich, seit ich ein Kind bin, unter einer ganz krassen Angststörung leide. So eine Angst- und Panikstörung. Das haben ja mittlerweile sehr, sehr viele Leute. Soweit ich weiß, hat das sogar die Zahlen an Depressionen überholt. Also glaube ich mittlerweile die häufigste psychische Störung. Und das heißt, ich habe mein Leben lang sehr, sehr intensiv mit Angst zu tun gehabt. Jeder, der mal irgendwie Panikattacken hat oder sowas, der weiß, wie sehr das Leben bestimmt. Das heißt, man muss sich selber sehr, sehr viel damit auseinandersetzen, was Angst eigentlich ist. Und Angst ist für mich erstmal Energie. Also ob sie dazu führt, dass es dich, also es gibt ja diesen Fight or Flight, also entweder kämpfst du oder du fliehst. Es gibt auch die Starre, es kann dich auch lähmen, aber auch das ist eine Energie, dass dich bremst. Und ich habe oft das Gefühl, dass das Thema Angst, das wird natürlich, kommt das oft vor, aber ich habe immer das Gefühl, dass, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so klar ist, wie sehr das eigentlich unsere Wirklichkeit bestimmt. So, und es gibt Ängste überall und immer, und es ist einfach absolut, das ist der älteste Teil unseres Hirns, den haben wir noch gemeinsam mit den Reptilien, und der ist teilweise auch noch so gepolt, so, das dafür muss einem ganz klar sein, also diese Amygdala, die wir da haben, die reagiert immer noch in gewissen Dingen so, wie ein Tier funktioniert, wenn es eine Gefahr gibt, so, und das wurde schon immer genutzt, und das kann aber, genau, du kannst es nutzen, um populistisch zu agieren und die Ängste zu schüren und dann, um dann Leute einzufangen. Angst kann aber auch sein, dass das Angst kann sich zum Beispiel in Wut umwandeln. So eine offene Reaktion auf Angst ist Wut, und Wut kann eine Revolution anstoßen, kann eine große Veränderung mit sich bringen. Und deswegen ist für mich Angst eines der ältesten und tiefsten Gefühle, was wir haben. Und wer damit umgehen kann, bei sich selbst oder auch bei anderen, ob er sie nun besänftigt oder ob er sie embraced oder ob er sie benutzt, ist eine enorme Macht. Eine enorme Macht, die jeder Politiker, jeder, weiß ich nicht, jeder, der irgendwas bewegen will, auch nutzt und ganz bewusst geschult ist darin. Und deswegen ist das für mich auch immer ein ganz, ganz großes Thema, dass man über Angst redet, weil es gibt eine kollektive Angst, es gibt eine persönliche Angst, und das gestaltet Wahlen, das führt zu Gewalttaten, das führt zu ganz vielem, und deswegen finde ich das ein extrem wichtiges Thema, und eben auch sowas den Leuten zu sagen, ey, es ist gerade völlig normal auch, dass man Ängste hat. Es ist völlig normal, weil unser Gehirn vielleicht auch einfach fucking überfordert damit ist, eine ganze Welt zu denken mit all dem, was da drin steht. Und deswegen, finde ich ein extrem wichtiges Thema.
Ich habe drei Zitate mal rausgesucht zum Thema, ja, Angst. Und natürlich kann das jetzt nicht alles abdecken, aber ich fand die ganz interessant. Und vielleicht kannst du mal sagen, welcher dir am nächsten steht, also wem du am ehesten zustimmen würdest. Der erste heißt, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Der zweite ist, oder willst du einzeln zu denen was sagen?
Ich kann auch direkt was antworten, ja.
Ja, okay, dann sag mal, was du in einzelnen Sätzen. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie.
Naja, ich meine, so, was natürlich ganz klar ist, Angst ist fast immer auf die, also eigentlich immer auf die Zukunft gerichtet. Also Angst ist ja das Gefühl, dass einem was bevorsteht, eine Gefahr, und man muss darauf reagieren. Und das heißt, du musst es dir ja vorstellen können. Weil sonst kann Angst immer nur ein Impuls sein, aber theoretisch, ich muss ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit dem Auto jetzt einfach geradeaus fahre, dann wird das passieren. Das heißt, ich muss es mir schon vorher vorstellen können. Aber so wie das in dem Zitat gesagt ist, finde ich es ein bisschen lame. Ja,
okay. Die Wurzel des Optimismus ist Angst.
Die Wurzel des Optimismus ist Angst. Nein. Ja, was der Ursprung von Optimismus ist Angst, hast du gesagt.
Nee, die Wurzel des Optimismus ist Angst.
Ja.
Also vielleicht auch ein Umgang mit Angst, ne? Also dass man...
Ja, also kann man durchaus natürlich so sagen, aber ehrlich gesagt, ja, man kann es interpretieren, aber auf der anderen Seite, Angst, wenn du wirklich Angst hast, ist nämlich genau das Schlimme daran, dass du nämlich eben keinen Optimismus mehr hast, weil um Optimismus zu haben, brauchst du Hoffnung, und wenn Angst zu mächtig wird, siehst du keine Hoffnung mehr, weil du eine Bedrohung siehst. Also das ist ja auch das, was wir gesellschaftlich gerade voll wahrnehmen. Deswegen, um optimistisch zu sein, brauchst du auf jeden Fall ein Glaube an irgendetwas, was dir eine Sicherheit gibt. Und deswegen glaube ich, also je größer die Angst ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich optimistisch sein kannst. Desto mehr sinkt die Hoffnung.
Okay. Und der dritte ist von Hermann Hesse. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist.
Ja, genau. Das ist natürlich auch, das ist etwas, was sehr oft gesagt wird. Und ehrlich gesagt, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil das setzt so was voraus, was gerne gerade so Schriftsteller und Künstler immer so sagen, so die dann die Melancholie und Einsamkeit feiern, habe ich auch sehr lange so gefühlt. Aber das würde ich so nicht sagen. Also das, dieses Ding, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann, das finde ich irgendwie Bullshit, weil das ist so, das kannst du vielleicht sagen, wenn du da irgendwie in Ascona in den Schweizer Bergen in deinem Häuschen lebst und irgendwie kitschige Jugendromane schreibst, aber wenn man das mal überträgt auf die Menschen in der Gesellschaft, dann, meine Fresse, ich glaube, die meisten Ängste sind einfach zum Beispiel Existenzängste, oder? Also, dass Leute einfach nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können, dass sie Angst haben, auf der Straße zu landen. Und dann ist sowas manchmal ein bisschen überheblich, dann so, das in so einem philosophischen Sinne zu deuten, oder? Also,
ich würde dich gerne am Ende nochmal fragen zum Thema Straßenmusik. Ja. Was würdest du denn sagen, hat das mit der Band Bukhara gemacht, dass ihr viel Straßenmusik gemacht habt, oder macht es immer noch und werdet ihr es auch nochmal machen vielleicht, oder wie sieht das aus?
Also Straßenmusik machen wir tatsächlich schon länger nicht mehr, was aber auch einfach praktische Gründe hat, weil wir in zwei verschiedenen Städten, Köln, Berlin wohnen, deswegen, man ist dann meistens auf Tour und so. Aber es war unsere Schule, wo das war, also wir haben uns damals alle da in dem Musikstudium kennengelernt, das war alles eine sehr, sehr akademische Bubble, in der wir da waren. Es ging sehr viel darum, so Konkurrenzdenken, wer kann krassere Skalen auf dem Saxophon spielen und wer ist schneller und besser und so. Und dann war das so ein bisschen so eine Anti-Aktion, dass man exakt das Gegenteil macht. Man nimmt diese Fähigkeiten quasi, die man da gelernt hat oder die man auch vorher schon gelernt hat und stellt sich einfach mitten in die Innenstadt und man muss einfach irgendwas dafür tun, dass Leute stehen bleiben und zuhören. Das heißt, du hast deine Instrumente, du hast deine Stimmen, du musst laut sein, also ohne Verstärkung. Das heißt, das war dieses Ding, scheiß drauf irgendwie, dass man macht da keinen Artifati-Kram, sondern es geht wirklich darum so, ey, wie kriegen wir einen Groove hin, wie kriegen wir eine geile Hook hin und sowas. Und das ist tatsächlich so geblieben, weil wir hatten zum Beispiel niemals einen Proberaum. Also wir haben niemals irgendwie einen Raum gehabt, wo wir regelmäßig waren. Sondern es war immer dieses Ding, alles, was wir gemacht haben, ist immer in der Interaktion passiert. Das heißt, ich schreibe einen neuen Song, den nehme ich mit auf Tour, wir setzen uns in Backstage vorm Konzert. Hier sind die Akkorde, wir spielen den und bringen dann den direkt auf die Bühne, auch wenn es komplett in die Hose geht. Man kommuniziert das dann. Und deswegen sind wir halt eben wir sind nie eine Studioband geworden oder eine Proberaumband geworden, sondern es geht immer darum, funktioniert oder funktioniert es nicht. Auch das neue Album, wir haben ja währenddessen fett getourt, wir hatten irgendwie 70 Shows im letzten Jahr. Dazwischen habe ich immer geschrieben und dann sind wir in diesen Tagen dazwischen immer dann ins Studio gegangen, aber haben die neuen Songs immer direkt ausprobiert schon, auch wenn die noch gar nicht richtig fertig waren. Ich habe da teilweise eine ganze Tour Songs gesungen, wo es noch keinen Text zu gab, also mit irgendwelchem Fantasie-Englisch. Und ich glaube, das ist das Grundprinzip, was von damals immer noch da ist, dass man gar nicht anfängt irgendwie jetzt, okay, wir brauchen, wie geil wäre es, einen Synthesizer zu haben oder irgendwas, sondern es ist immer noch, wir können das ganze Album auch immer noch akustisch spielen, theoretisch. So, und das ist, glaube ich, das ist erhalten geblieben, auch so die Energie, und auf die Bühne zu gehen und nicht so ein durchgetaktetes Set zu haben, was man irgendwie auf Klick durchspielt, was ja auch sehr geil sein kann, sondern wirklich, du gehst da hoch und hast diese Attitüde behalten, ey, du kannst spontan improvisieren, okay, du rufst dann rein, okay, nochmal eine Runde Solo oder plötzlich singt das Publikum mit und du kannst einfach den Song verändern. Und ich glaube, diese Attitüde, die haben wir beibehalten so, und das gestaltet natürlich auch voll die Art, wie man produziert und was für einen Sound man hat.
Jetzt seid ihr eine Band, die hat einen sehr unverwechselbaren Sound. Ist das ein Fluch oder ein Segen für euch? Also hast du das Gefühl, dass ihr euch auch noch verändern könnt, also dass ihr euch verändern könnt, genug Freiheit habt, euch verändern zu können, auch den Sound von Bukhara verändern zu können? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, das schränkt uns vielleicht auch ein?
Also für mich war das immer ein Segen, dass es eine Beschränkung gibt. Also ich schreibe ja die Songs und mache auch immer dann so schon die Vorproduktion und die Demos und arrangiere das immer schon so ein bisschen. Und ich find's immer geil, wenn man einen Rahmen hat und innerhalb des Rahmens guckt, was kann man aus dem, was wir haben, alles machen. Weil du weißt ja auch mittlerweile, brauchst du kein großes Equipment mehr und du hast da Libraries und du kannst machen, was du willst. Du kannst da ein Orchester hinterknallen, du kannst da, weiß ich nicht was, und da verliert man sich sehr, sehr schnell drin. Und deswegen fand ich es immer sehr angenehm, allein diese akustische Instrumentalbeschränkung zu haben, so. Und darin zu gucken, was ist darin alles möglich. Ist für mich jetzt aber auch so, jetzt haben wir machen das seit 13 Jahren. Und das Album, was jetzt rauskommt, ist so ein bisschen für mich so ein bisschen die Essenz aus all dem, was wir gemacht haben. Es ist jetzt alles runtergedampft auf sehr minimalistische, klare Sachen, die wir mit diesem Sound erzeugen können. Und für mich jetzt so in die Zukunft gedacht, ich habe jetzt total Lust, diesen Namen Bukhara ein bisschen zu lösen von, das sind jetzt diese vier Dudes Und ich würde das gerne öffnen. Ich hätte total Bock jetzt, was ich eben auch schon gesagt habe, mit anderen Leuten zu arbeiten. Ich habe total Bock, mehr Musikerinnen dabei zu haben. Wir sind einfach vier Typen so. Ich habe total Bock, irgendwie mit Frauen mehr zu arbeiten. Auch mit
weiblichen
Stimmen und sowas. Ja klar, wir haben alle unsere Musikerinnen, Kollegen auch so. Und hab zum Beispiel eine gute Freundin aus Hamburg, die Bratschistin ist und aber auch selber singt und ihre eigenen Songs macht und so. Voll Bock auf sowas irgendwie, dass man jetzt auch ein bisschen, ja, dieses öffnet vielleicht ein bisschen diesen Kollektivgedanken mit reinbringt. Jetzt haben wir wirklich so in dem letzten Album das alles runtergedampft auf vier Leute irgendwie so, das ist der Sound. Und jetzt ist das, was mich gerade am meisten interessiert, jetzt zu überlegen, ey, was kann man jetzt alles machen, will? So, das finde ich irgendwie gerade ganz geil, ja.
Was würdest du dir wünschen für das Album, beziehungsweise wann würdest du sagen, das wäre schön, wenn das passiert mit dem Album?
Das Wichtigste und Schönste ist erstmal, dass es gehört wird. So natürlich, also dafür macht man das ja. Und dann gibt's natürlich, ey, es gibt immer, natürlich ist jedes Live-Konzert auch krass, aber jetzt, als dieser Ukraine-Krieg losging, haben plötzlich ja so ganz viele Schulen, haben plötzlich den Song No, das Video nachgedreht. Und dann haben wir wirklich teilweise dann so, wir haben da bestimmt 30 Videos zugeschickt bekommen, wo dann irgendwie von Grundschulkindern bis zu irgendwelchen Oberstufklassen, das ist natürlich mega geil, wo wenn die irgendwie, da haben uns die Lehrer geschrieben, dass die irgendwie, die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass jetzt Krieg in Europa ist. Die Kinder waren völlig sprachlos, haben diesen Song gemacht und die geschrieben haben, okay, damit konnten die was machen. Also die konnten Nein sagen und konnten irgendwie sich äußern. Das ist natürlich für mich zum Beispiel jetzt als Songschreiber das Coolste, was dir passieren kann. Wo wenn da irgendwie junge Leute das benutzen, das, was ich eben meinte, mit Raum schaffen. Wo sie können diesen Raum schaffen, können gemeinsam in diesem Raum was gestalten und irgendwie reagieren auf das, was da in der Welt passiert. Und deswegen, ey, wenn sowas passiert, und das kann auch eine kleine Nachricht sein von, also ich kriege dann sowas wie, was weiß ich, dann ist die eine Frau, die hat das dann im Kreissaal laufen lassen, das Album, bei der Entbindung des Kindes und sowas halt. Also ich meine, das ist halt geil, weil wenn du diese Mucke, du arbeitest dir deinen Arsch ab und wenn die dann einmal raus ist, dann ist die draußen so, dann passiert damit irgendwas und genau, deswegen, also sobald es gehört wird, ist schon eigentlich alles erfüllt und mehr brauche ich erstmal nicht. Das ist ja das Schönste, was dir passieren kann, dass du Geschichten schreibst und jemand hört denen zu.
Guck, zum Schluss darfst du dem Mädchenkulturpublikum ein Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du magst. Gibt's da was, was man mal hören sollte? Kann gerne auch was halt für Unbekanntes sein oder was du gerade hörst.
Ja, also als Buch tatsächlich, weil das passt jetzt auch sehr zu dem Thema und ich habe dieses Buch auch tatsächlich gelesen, so am Anfang, das hat mich bestimmt auch beeinflusst, und zwar ist das Buch heißt Anfänge. Es ist ein Sachbuch, eine neue Geschichte der Menschheit. Das ist von David Graeber und David Wengroff. Also David Graeber kennt man vielleicht, der ist leider vor zwei Jahren gestorben. Ein Anthropologe, der zum Beispiel damals so eines der Sprachrohre von dieser Occupy-Bewegung war. Der hat damals dieses Buch geschrieben, Schulden, 5000 Jahre, was sehr bekannt wurde. Und es geht in dem Buch einfach um die Frage, also es ist ein Archäologe, ein Anthropologe, warte mal, diese Geschichte, die wir so erzählt bekommen von Rousseau, eben die edlen Wilden und sowas, und gleichzeitig gibt's die Aufklärung, diese ganzen jahrhundertealten Geschichten, gibt's einen Urzustand, gibt's egalitäre Leute, ist irgendwann durch die neolithische Revolution überhaupt erst die Hierarchie entstanden, und die nehmen halt die neuesten Funde und Erkenntnisse und versuchen einfach so, das einfach neue Anstöße zu geben, dass man die Menschheit als solche und deren Geschichte auch wirklich anders denken kann und analysieren auch, okay, es wurden systematisch Frauen rausgelassen, weißt du, weil in diesen ganzen, so in der Archäologie oder sowas, waren es immer Typen oder meistens, also bis auf wenige Ausnahmen, und es wurde einfach ganz viel auch verschwiegen und umgeschrieben. Ein Buch, was tatsächlich meinen Blick verändert hat, und jetzt oft, wenn ich durch die Welt laufe oder was anderes lese, merke, das ist total hängen geblieben, sich zu trauen, auch mal anders zu denken, oder? So, das finde ich irgendwie, also das kann ich sehr empfehlen, dieses Buch.
Und Musik, wenn du magst, auch noch.
Musik,
ein Lied sein, oder?
Ja. Also ich höre nicht viel Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich habe ich auch nie gemacht. Ein Künstler, der mir gerade mehrmals über den Weg gelaufen ist und den ich tatsächlich irgendwie anfange zu feiern, der heißt Bibio. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein Typ, der irgendwie schon ganz viele Alben rausgebracht hat und super experimentierfreudig ist. Das Album davor, Ribbons, fand ich ziemlich geil. Das war so sehr, sehr viel Gitarrenkram, so geil atmosphärisch. Und jetzt hat er halt so eins, was ein bisschen mehr tanzbarer ist auch. So ein bisschen 80s Synthi-Gitarren-Style. Das heißt, glaube ich, Bib 10 heißt das Album. Also Bibio. Finde ich gerade sehr, sehr spannend.
Ganz herzlichen Dank. Zu Gast heute bei Mich in Kultur war Lucien von Bukahara. Vielen Dank.
Schön war's. Vielen Dank.